SWR Kultur Gespräch
mit Dietrich Brandt und vor allem mit der Schriftstellerin Katrin de Vries. Ein Garten offenbart sich, heißt das sehr schöne Buch, das Sie geschrieben haben über einen, wie ich finde, sehr besonderen, auch recht großen Garten, der ganz anders ist als viele andere Gärten, nicht nur im Reiderland, in Ostfriesland, wo Sie aufgewachsen sind und seit mehr als 30 Jahren wieder leben. Ein Garten, in dem Pflanzen sich entwickeln dürfen, wie Pflanzen es für richtig halten, wo Sie als Gärtnerin Natur anders denken. So haben wir diese Gesprächsreihe in SWR Kulturgespräch genannt. Vielen Dank, Katrin de Vries, dass wir bei Ihnen zu Gast sein können. Herzlich willkommen zu dieser Sendung.
Ja, hallo.
Um zu begreifen, wie Sie Natur anders denken, wie Sie das machen, müssen wir, glaube ich, erstmal darüber sprechen, was Sie alles nicht machen. Zum Beispiel haben Sie irgendwann aufgehört, den Rasen zu mähen. Anders als alle Nachbarn um Sie herum haben Sie beschlossen, das Gras so wachsen zu lassen, wie das Gras es will und nicht, wie Sie es wollen. Was hat Sie dazu motiviert, Frau de Vries?
Oh, das war ein langer Prozess. Also ich habe insgesamt 2 Jahre gebraucht, um dann endlich zu sagen, wir mähen den Rasen nicht mehr. Aber ich wusste vorher schon, dass ein Rasen für den Boden nicht besonders gut ist. Weil so die verschiedenen Bodenorganismen, die wir im gesunden Boden brauchen, die brauchen halt unterschiedliche Gräser und Kräuter und Wildpflanzen, weil alle diese Pflanzen auch unterschiedliche Wurzelsysteme haben und sich dadurch ganz unterschiedliches anreichern kann, also an Mikroorganismen. Aber ich konnte mir das schlecht vorstellen, also diese Ordnung und diese Kontrolle aufzugeben, und zu sagen, ja, ich finde das jetzt nicht mehr schön. Also diese Änderung des ästhetischen Blicks war also ein ganz, ganz wichtiger Prozess im Laufe der Jahre. Also der Garten wandelt sich immer und auch mein Blick wandelt sich in gewisser Weise immer.
Also Sie wussten es ja eigentlich schon, dass es besser ist für den Boden, dass es besser ist für den gesamten Lebensraum. Wenn Sie den Rasen nicht mähen, ist es besser für die Pilze, besser für die Insekten, dadurch auch besser für die Vögel, die Insekten fressen, auch für den Löwenzahn, der ganz anders wurzeln kann. Es ist auch besser, wenn der Boden bedeckt ist, dann ist der Rasen kühler und es entwickelt sich mehr drin. Und auch die Konsequenz des Mähens haben Sie natürlich gewusst und benennen das auch in Ihrem Buch. Ich war die Ursache seiner Verarmung, schreiben Sie. Warum haben Sie trotzdem erstmal weiter Rasen gemäht? Weil alle es so machen, weil das zur Ordnung eines Gartens dazu gehört. Was hat Sie dazu motiviert?
Desto mehr ich darüber nachgedacht habe, was es eigentlich ist, habe ich gemerkt, dass ich selber das Problem bin. Also dass mein Wunsch nach Kontrolle und dass alles so auszusehen hat, wie ich das möchte, mit dem Rasen, der so und so gemäht wird. Also ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu merken, ich bin das Problem, also ich muss mich ändern. Ich muss auch ein Stück weit das, was ich ja theoretisch weiß, und das war nicht so schwierig, das zu verstehen, das muss ich halt auch in Erfahrungswissen umleiten. Und das konnte ich mir nur erwerben, indem ich mich halt darauf einließ, den Rasen dann nicht mehr zu mähen. Ja, und was dann passierte, war halt gigantisch. Also es kam dann alles Mögliche an Pflanzen hoch, die ich überhaupt nicht kannte, die anscheinend schon lange im Garten als Samen bereit gelegen haben. Es konnte sich dann plötzlich ganz viel zeigen, was halt nie ans Tageslicht sozusagen gekommen ist. Und es kann immer weiterhin sehr viel wachsen. Also es kommen über die Vögel sehr viele Sachen rein. Und der Garten fing halt an, sich mir zu offenbaren.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, ich bin eigentlich das Problem gewesen. Nur ist so ein Ich nie allein, sondern umgeben von anderen Menschen, die bestimmte Denkweisen haben. Und gerade mit dem Rasen sind da Vorstellungen verbunden von Ordnung, von Sauberkeit. Man kann auch sowas wie Korrektheit inszenieren mit einem Rasen. Und wenn man den Rasen nicht pflegt, wenn der irgendwie vernachlässigt wird, wenn es einen Wildwuchs gibt, dann sagen Leute, wie es dann vielleicht wohl in der Psyche dieses Menschen aussehen mag oder wie es um die Ordnung im Haus bestellt ist. Gab es denn da Kommentare von Nachbarn hier im Reiderland? Was für ein Chaos hier im Garten der Familie de Vries.
Also es fuhr mal ein Pärchen vorbei, Mann und Frau auf dem Fahrrad, und dann rief die Frau voller Empörung, sieh dir mal diesen Dschungel an. Und der Mann meinte dann, aber das ist doch wunderschön. Also ich denke, zwischen diesen beiden Polen pendelt auch die Einschätzung des Gartens. Aber man braucht halt einen offenen Blick. Also wir sind halt so gewohnt in den letzten Jahrzehnten, wie ein Rasen auszusehen hat. Also unsere Kultur bestimmt ja, wie ein Garten auszusehen hat, wie der Rasen gemäht wird. Das sind ja alles kulturelle Sachen. Und also den Rasen jetzt nicht mehr zu mähen und die Pflanzen wachsen zu lassen, das ist halt einer der vielen Versuche, die ich unternommen habe, der Natur oder diesem Reich der Pflanzen und Tiere wieder ein bisschen Raum zu geben.
Sie widersetzen sich damit ja in gewisser Weise auch den Traditionen, die gepflegt werden um sie herum. Zwei Häuser weiter, Nummer 18 in derselben Straße, und das bedeutet hier im Reiderland einen Kilometer weiter, sieht man zum Beispiel so ein etwas herrschaftliches Bauernhaus oder ehemaliges Bauernhaus mit einem sehr gepflegten englischen Rasen und vielen schönen Büschen. Und das verweist ja auf die Tradition, wie Polderfürsten, so nannte man die reichen Großbauern hier früher, damit umgegangen sind. Die wollten zeigen, dass sie genug Geld haben, genug Reichtum angehäuft haben, um nicht jedes Stückchen Acker bewirtschaften zu müssen. Also haben sie sich ja auch gewissermaßen diesem Luxusphänomen, das dann viele andere später nachgemacht haben in ihrem Einfamilienhaus, auch widersetzt.
Also wenn ich jetzt an die heutigen Gärten denke, dass die Leute sich eigentlich etwas nehmen. Also wir wollen ja eigentlich alle zurück zur Natur oder ein bisschen Natur erleben und düsen dafür um den halben Planeten, um irgendwo sowas wie Dschungel oder natürliche Zustände zu finden und dann möglichst noch mit irgendeinem abgelegenen Bergdorf, in dem es noch ein paar bewohnte Häuser gibt. Aber man könnte eigentlich, wenn man sich darauf einlässt, den Garten zu einem Außenraum machen, in dem man ein bisschen erfahren kann, was denn das eigentlich ist. Also ich denke, wir sind so stark kulturelle Wesen, dass wir von dem, was eigentlich natürlich ist, völlig abgeschnitten sind. Also wir sind vom organischen Leben abgeschnitten, aber wir sind ein Teil der Natur, und dass wir halt in diesem modernen Leben sehr früh lernen müssen oder lernen, das zu unterdrücken, und es wird auch nicht gefördert und kann sich halt nicht zeigen. Und ich denke, dieses Abkoppeln von dem Natürlichen, das tut uns Menschen nicht gut. Also ich weiß nicht, wo das hinführen soll, also was das auch mit unserem Geist macht, wie wir jetzt so leben. Also wenn das lebendige Ganze jetzt aus Pflanzen, Tieren und Pilzen besteht, so gehören wir ja als Säugetiere mit zu den Lebewesen. Und dafür haben wir gar kein Gefühl mehr. Und ich denke, das ist so eine Art von Wissen, die problematisch für uns ist, dass wir uns also so weit von dem entfernt haben, was wir über Jahrtausende als Menschheit gemacht haben, nämlich Pflanzen zu sammeln und zu kultivieren. Also ohne Pflanzen hätten die Menschen nicht überleben können oder gäbe es uns Menschen gar nicht.
Was Sie gerade erwähnt haben, dass wir uns abgeschnitten haben, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch sehr schön. Sie schreiben da wörtlich, dass der Rasen ein Symbol oder ein Indiz dafür ist, in welchem System der Entfremdung wir leben. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass in einem solchen gepflegten Rasen eben nur Rasen wachsen darf. Alles andere wird als Fremdling betrachtet oder als Unkraut, muss raus. Und da gehören wunderbare Sachen dazu. Gänseblümchen, Löwenzahn, das wunderbare Wiesenschaumkraut zum Beispiel, Ackersenf, Schafgarbe, Klee, alles gehört nicht dazu, ist Fremdling, muss ausgesondert werden. Deswegen ist in Rasendünger eben oft auch Unkrautvernichtungsmittel gleich enthalten. Wie kommen Sie nun dazu zu sagen, dass der Rasen ein Symbol für das System der Entfremdung ist, das wir leben, wenn wir Natur begegnen?
Na, ich kriege das ja im Frühjahr mit, wie viel die Leute auch stöhnen. Jetzt geht das wieder los mit dem Rasenmähen oder immer mehr Leute sich überlegen, dass sie sich so einen Mähroboter kaufen. Also dieses Tun in diesen heutigen Gärten, was die Menschen so machen, das ist eigentlich sinnloses Tun. Es kommt dabei gar nichts raus.
Aber sinnlos ist es ja nur, Entschuldigung, in Bezug auf das Natürliche oder das Wachstum der Natur. Sinnvoll ist es zum Beispiel in Bezug auf die Symbolik, die so ein Rasen ausstrahlt, eben die erwähnte Ordnung, die man damit zeigen kann und so weiter.
Ja, wir sind kontrollsüchtig, wir haben auch einen Sauberkeitswahn. Das ist ja nicht nur im Garten so, das ist ja überhaupt unsere Kultur. Also die Kultur bestimmt auch unser Verhältnis zu den Pflanzen und zu dem, was wir schön finden.
Haben Sie denn Ihre Vorstellung von Schönheit, wie ein Garten auszusehen hat, damit er als schön wahrgenommen wird, verändert im Laufe der Jahre?
Ja, die hat sich völlig verändert. Es ist zwar ein ganz großer Wandel in meinem Bewusstsein. Mir war auch, bevor wir angefangen sind, den Garten umzugestalten, war mir gar nicht klar gewesen, wie rigide meine Vorstellungen sind und wie wenig ich zulasse. Also das ist zum Beispiel sehr auffällig mit den Wildpflanzen. Also wenn wir haben in den Beeten, in denen wir noch ein bisschen Gemüse anbauen, sehr viele Ringelblumen mittlerweile und auch sehr viel Mohn, und das wächst halt zwischen den Kartoffeln und zwischen den Rüben und es sieht halt ganz wunderschön aus. Aber dann tauchte irgendwann mal so eine Distel auf und dann habe ich gedacht, ja, die Distel, also mein erster Impuls war, diese Distel nehme ich aber raus. Also bis ich dann gedacht habe, ja, was machst du denn schon wieder? Du bist schon wieder am Einteilen in das ist schön und das ist nicht schön und das ist halt Kraut und das ist Unkraut und irgendwas ist hässlich. hässlich und das andere ist das Gegenteil davon. Also wir Menschen sind permanent am Urteilen. Und also dieses Urteilen ein bisschen zurückzunehmen und einfach nur zu gucken, also was ich im Garten lernen musste, das war wirklich gucken, gucken, gucken. Immer wieder hinschauen, was passiert da, was verändert sich. Und da ich das nun seit einigen Jahren mache, sehe ich mittlerweile auch die Veränderungen, die immer im Garten stattfinden. Denn der Garten ist immerzu im Wandel. Also je nachdem, wie die Wetterverhältnisse waren, also jetzt im Moment hatten wir im Winter und im Frühling relativ viel Regen. Jetzt gibt es an so schattigen Stellen sehr viel Butterblumen. Die waren vorher nicht da. Ich kann mir mittlerweile denken, die sind jetzt da aufgrund des vielen Regens. Im nächsten Jahr gab es vielleicht viel weniger Regen, also werden diese Blumen auch nicht so stark auftauchen, sondern dafür andere. Und das ist so etwas, was ich an vielen Stellen beobachte, fast so wie so ein Geheimnis, was sich mir immer mehr erschließt oder auftut und dann wieder an anderer Stelle aufpoppt und dann stehe ich wieder staunend davor und bin überwältigt. Und desto öfter oder desto häufiger ich in den Garten gehe und etwas mache, desto stärker wird auch die Faszination. Also man könnte sagen, ich wachse quasi ein bisschen in diesen Garten hinein. Und das verändert auch ein Stück weit das Bewusstsein. Es ist sofort eine Öffnung da und ich merke mittlerweile auch, wie mein Geist sich ein bisschen öffnet. Und das ist so etwas, es muss man ein Stück weit trainieren oder man muss es immer wieder tun. Man muss es wollen und immer wieder tun und immer wieder diese Erfahrung machen. Und dann passieren ganz langsam diese Veränderungen auch im Bewusstsein.
Also bei dem Nicht-Tun des Rasenmähens, den Rasen nicht zu mähen, ging es offenbar um mehr. Es ging offenbar auch darum, anderes aufzugeben. Kontrolle haben Sie gerade erwähnt, keine Herrschaft auszuüben. Mhm. Könnte man vielleicht sogar sagen, gerade auf der Wiese, die vorher ein Rasen war, haben Sie den Pflanzen, die da wachsen, also auch die verschiedenen Gräser, die man ja gar nicht kennenlernt, wenn man den Rasen immer stutzt, oder die vielen anderen Blumen, die dann plötzlich da auftauchen, haben Sie denen gewissermaßen die Freiheit geschenkt?
Ja, vielleicht habe ich mir die Freiheit geschenkt. Also wenn wir den Rasen weiter gemäht hätten, hätte ich ja gar nicht mitbekommen, wie viele unterschiedliche Pflanzen sich dort ausbreiten. Also es kommen ganz viele Pflanzen über die Vögel rein. Also wir haben zum Beispiel auch eine Hagebutte auf dem Grundstück und das fressen dann die Vögel im Herbst, diese reifen Hagebutten. Das geht durch den Vogel hindurch, durch den Magen-Darm-Trakt und dann pupst er das halt wieder aus und dann wächst halt eine Hagebutte, also eine wilde Rose bei uns in der Wiese. Und das war eine der Sachen, die mich sehr überrascht haben, weil es kommen wirklich sehr viele wilde Rosen hoch. Also was für ein widerstandsfähiges Geschöpf diese wilde Rose ist, dass sie sich in diesem starken Bewuchs einer Wiese durchsetzen kann. Und so gibt es einiges, was ich mittlerweile mit ganz anderen Augen sehe. Also das Ich nimmt sich ein bisschen zurück. Also es ist nicht mehr so, als ich anfing, war ich doch mehr so drauf, also hier bin ich als kulturelles Wesen und mir gegenüber ist die Natur. Und was mir nicht passt an der Natur, das nehme ich weg, das muss raus aus dem Garten. Und diese Haltung, ja, die habe ich verloren. Also es ist schon so, dass ich manchmal etwas wegnehme. Wir müssen auch manchmal etwas wegnehmen, aber ich sehe das unter einer anderen Perspektive. Und das scheint mir ganz entscheidend zu sein, dass ich halt meinen Blick ändere und nicht von den Pflanzen erwarte, dass sie mir so oder so entgegenkommen. Ich bin ja diejenige, die die Pflanzen bewertet, also immerzu auch bewertet. Also das war auch etwas, was ich langsam aufgeben musste. Also
können Sie das?
Mittlerweile kann ich es, ja.
Sie haben ja offenbar neue Mitarbeiter gefunden im Garten, indem Sie sich eben zurückgenommen haben, wie Sie es gerade beschrieben haben, indem Sie nicht mehr die komplette Herrschaft ausüben über den Garten. Vögel, die Samen fressen und dann verbreiten.
Ja, das sind vor allen Dingen Bäume, Ahorn, Pappel, Eschen, sehr viele Eschen, obwohl wir ja, also wir haben ja ein großes Eschensterben in Deutschland, hier auch in der Nähe, also an den Alleen. Aber hier im Garten, wir haben so viele Eschen. Also es kommt auch über die Ameisen einiges. Ja, wird der Garten umgemodelt. Also wir haben mittlerweile einige Ameisenhaufen. Als ich auf den ersten getreten bin, wusste ich gar nicht, was das war. Also die Erde ließ so ein bisschen nach und dann habe ich mich gebückt und dann sah ich, dass da Ameisen sind.
Und wie werden Ameisen zu Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen in Ihrem Garten, wenn Sie das Veilchen irgendwie verbreiten?
Ja, wir hatten an einer Stelle Veilchen unter so Bäumen. Dann habe ich irgendwann entdeckt, dass ich an einer Stelle ungefähr 30 Meter entfernt, dass sich dort auch Veilchen gebildet haben. Und dann habe ich nachgelesen, wie es denn zur Vermehrung der Veilchen kommt. Und dann habe ich gelesen, dass es die Ameisen sind, die also die Samen transportieren. Und die haben also diese Veilchensamen genommen und haben sie dann aus irgendwelchen Gründen in 30 Meter Entfernung wieder eingebuddelt und da sind dann Veilchen gekommen. Also das ist etwas, was ich so faszinierend finde, dass der Garten halt immer mehr anfängt, selbsttätig zu werden. Also die Pflanzen entscheiden, wo sie denn wachsen wollen. Das ist so, ich muss allen sehen, die Pflanzen wissen besser als ich, wo sie wachsen können. Die wissen besser um ihre Lebensbedingungen. Ich habe zum Beispiel sehr viele Ringelblumen. Die sind jetzt auf der Südseite. Und dann habe ich mal versucht, diese Ringelblumen, als sie schon relativ feste Pflanzen waren, auf die Nordseite des Hauses zu pflanzen. Das ging aber nicht. Die wurden sofort alle von den Schnecken gefressen. Also die Pflanze will nicht in den Norden, während ich zum Beispiel einen Frauenmantel habe und der steht hier im Süden. Und den habe ich vor ein paar Jahren entdeckt, dass er auf die Nordseite gewandert ist. Also ein Teil dem Frauenmantel gefällt es halt im Schatten. So sehe ich, wie die Pflanzen quasi selbsttätig entscheiden, was für sie am besten ist. Und das ist natürlich irgendwie auch sowas, man könnte, ich denke ja, sowas wie eine narzisstische Kränkung. Also, dass nicht ich mehr bestimme. Und das ist aber so ein Prozess, wenn man sich darauf einlässt, das macht etwas mit dem Geist und man fängt auch an, sich zu lockern.
Also eine narzisstische Kränkung ist es nicht, wenn Sie so viele Mitgestalter haben, die Ihnen dann sozusagen das Heft aus der Hand nehmen?
Ja, das war's vielleicht mal. Also das sehe ich nicht mehr als Kränkung. Das ist mittlerweile das Gegenteil. Also dass ich so beschenkt werde von dem Garten und von den Lebewesen und von dem, was ich hier so um mich herum tut.
Deswegen ist es eine beglückende Ohnmachtserfahrung, wie Sie schreiben.
Ja, eine beglückende Ohnmachtserfahrung, weil ich kann mich halt, ja, ich darf mich zurücklehnen und merke gerade dann zum Herbst hin, wie die Pilze halt anfangen mit ihrer Arbeit. Also die werden dann im Herbst, wenn es feuchter ist, werden die Pilze sichtbar, da wir viel Totholz haben und absterbende Bäume, haben wir auch sehr viele Pilze und die sieht man dann. Oder Pilze tauchen auf und wenn sie ihre Arbeit gemacht haben, verschwinden sie auch wieder. Also das ist auch so eine Sache, dass ich dem Garten nicht mehr mit diesem Wissen müssen begegne. Ja, also dass ich meine, ich müsste jetzt wissen, wie dieser Pilz heißt oder wissen, wozu ich eine bestimmte Pflanze benutzen kann, also als Heilpflanze oder so. Das war auch so eine Phase, die ich recht ausgeprägt hatte, dass ich halt alles Mögliche nachgelesen habe, bis ich dann gemerkt habe, ich bin schon wieder dabei, über das Wissen mich des Gartens zu ermächtigen. Und ich stelle mich schon wieder so in den Mittelpunkt mit dem, was ich denn denke und meine, anstatt dass ich halt gucke und beobachte und wahrnehme.
Was mich verwundert hat, ist, dass das Vergissmeinnicht bei Ihnen auswildert. Habe ich mich gefragt, wie verwildert so ein Vergissmeinnicht, das man in so einem kleinen Töpfchen in der Regel in irgendeinem Gartencenter kauft oder im Supermarkt oder vielleicht in der Gärtnerei oder geschenkt bekommt, aber irgendwie immer in so einem Töpfchen. Wie verwildert ein Vergissmeinnicht in Ihrem Garten?
Ja, an den Anfang kann ich mich auch nicht so gut nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich habe ich so einen Topf mit Vergissmeinnicht gekauft und habe ihn vor allen Dingen halt dann auswachsen lassen. Im Herbst ist er dann in Blüte gegangen und dann wird er manchmal, ist er dann auch nicht mehr so schön anzusehen. Und wir haben so ein bisschen die Neigung, wir Menschen, dass die Pflanzen, die dann ausgeblüht sind, dass wir die aus dem Garten rausnehmen. Und ich habe das Vergissmeinnicht halt drin gelassen und dann hat es Samen ausgebildet und dann hat es sich über die Samen und den Wind halt weiter verbreitet, so wie auch der Mohn und die Ringelblumen und verschiedene Pflanzen.
Drin lassen, nicht entfernen, ist vielleicht mal so eine erste Regel.
Ja, auf jeden Fall drin lassen. Der Boden liebt es, bewachsen zu sein. Man könnte sagen, es ist die Bestimmung des Bodens, immer bewachsen zu sein. Also das, was ich noch, wie ich das in meiner Kindheit noch erlebt habe, dass man diese Äcker alle pflügt oder umgräbt und dann liegen sie halt von Oktober bis März nackt da. Das ist eigentlich nicht das, was ein Boden möchte. Und hier in diesem begrenzten Raum des Gartens kann ich das halt ermöglichen, dass ich halt hier keinen nackt daliegenden Boden habe, sondern dass er immer etwas zu tun hat und die Mikroorganismen und die ganzen Kleinstlebewesen halt auch etwas haben, von dem sie sich ernähren können.
Dass so vieles auch ineinander und miteinander wächst in Ihrem Garten, trägt vielleicht auch ein bisschen zu dem Eindruck bei, den Sie vorhin geschildert haben von der vorbeiradelnden Touristin, die meinte, das sieht ja aus wie ein Dschungel. Warum passen jetzt zum Beispiel Erdbeeren gut zu Knoblauch und Zwiebel? Die dürfen miteinander?
Ja, das ist auch so etwas. Also manche Pflanzen harmonieren sehr gut miteinander. Also sie haben ja unterschiedliche Wurzelwerke, die Pflanzen. Und an diesen unterschiedlichen Wurzeln lagern sich auch ganz unterschiedliche Mikroorganismen an. Und jetzt gibt es bestimmte Pflanzen, die mögen das nicht, wenn eine Nachbarpflanze ein anderes Biom hat und wachsen dann nicht so gut. Und das lernt man im Laufe der Zeit. Also ich weiß halt mittlerweile, dass Erdbeeren und Zwiebeln und Knoblauch sehr gut harmonieren. Also diese Wurzelsysteme unterstützen sich gegenseitig mit ihren Mikroben. Es ist halt so, dass eine Pflanze, wenn sie in einer gut ausbalancierten Boden heranwachsen kann, dass es ihr dann besser geht. Also Pflanzen geht es immer besser, wenn sie in Gemeinschaften stehen. Ein bisschen ist das auch wie bei uns Menschen. Also einsame Menschen, denen geht es nicht gut. Und Pflanzen mögen das auch nicht. Sie mögen nicht solitär stehen.
Sie haben auch eine Kiwi im Garten. Das ist nicht gerade eine typische Pflanze für Ostfriesland. Die wächst irgendwie in einen Baum hinein oder in einen Strauch hinein. Warum passt diese neuseeländische Kiwi jetzt gut zu einem vielleicht ostfriesischen Apfelbaum oder was es ist?
Es gibt viele Pflanzen, die man auch in Ostfriesland pflanzen kann. Und die Kiwi gehört dazu. Also was an der Kiwi so faszinierend ist, also sie wächst hier in so einen Haselstrauch rein. Dieses unglaubliche Wachstum der Kiwi und sie schlängelt sich lianenartig in ein anderes Geäst hinein. Es ist also sehr, sehr vital und eine Menge Kraft. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Maulbeere, die ist auch ganz, wächst hier auch sehr gut. Aber eine Maulbeere gibt es kaum noch, weil diese Früchte sind zum Beispiel nicht lagerfähig. Also wir haben einiges Exotische. Wir experimentieren. Wir haben auch zwei Pawpaws. Und wir machen so ein bisschen Experimente, was geht denn hier und was nicht. Und gucken mal, was dabei rauskommt.
Erstaunliche Dinge habe ich in Ihrem Garten gesehen. Einen Strauch Sichuan-Pfeffer, eine chinesische Korkeiche. Ich glaube, eine sibirische Heidelbeere wächst auch noch bei Ihnen. Mhm. Und da schließt sich logischerweise die Frage an, was ist heimisch, was ist nicht heimisch. Offenbar haben Sie kein Problem damit, eine Pflanze wie die Maulbeere, die ursprünglich aus Westasien kommt, dann irgendwie über Griechen, Römer, über die Alpen gewandert ist und auch hier angepflanzt wurde, in Ihrem Garten zu setzen oder gedeihen zu lassen.
Auch Pflanzen können überall dort wachsen, wo es für sie möglich ist. Und fast alle Pflanzen, die wir haben, es ist auch die Kartoffel, ist aus Lateinamerika gekommen und die kannten wir ja vor ein paar hundert Jahren auch noch nicht. Also wir haben viele Pflanzen, die aus anderen Ländern hergewandert sind. Und ich denke, solange die klimatischen Bedingungen so sind, können die hier auch wachsen. Also eine chinesische Korkeiche zum Beispiel passt sehr gut zu diesem Boden, passt sehr gut zu diesem Klima, ist halt bis minus 20 Grad winterhart und jetzt gucken wir mal, wann denn der Kork sich da bildet und was er so macht.
Und die kann den Stürmen an der Nordsee hier standhalten?
Ja, die hat ein sehr tiefes Wurzelwerk.
Und wenn es so ein großes Miteinander ist in Ihrem Garten, also die Pflanzen mit den Pflanzen, die Pflanzen mit den Tieren, den Vögeln, den Insekten, die Pflanzen mit den Pilzen und den Tieren und so weiter. Das ist ein großes Miteinander, das ineinander greift wie die Kiwi in den Strauch. Das kann man fast als Indiz dafür nehmen. Ist das letztendlich so etwas wie eine Sehnsucht nach einem kleinen Paradies? So könnte man es ja auch lesen, dass hier wenigstens diese Vorstellung, was Natur auch sein könnte, wenn ein Miteinander existiert, realisiert wird.
Paradies ist natürlich ein großes Wort, aber Sie haben in der Tendenz natürlich recht, dass ich versuche, etwas ganz anderes zu machen. Ich habe in den letzten Jahren auch viel darüber nachgedacht, ob es bei uns Menschen so etwas wie eine angeborene Neigung zur Natur gibt. Also ich habe mir das so für mich selber überlegt, dass ich halt im relativ späten Alter dann nochmal wie ein Kind quasi auf diese Natur geblickt habe und das, was halt dann um mich herum geschieht. Und ich denke, dass wir Menschen eigentlich eine Neigung haben zur Natur und dass die auch ganz tief in uns verwurzelt ist und dass wir als Teil dieses lebendigen Ganzen sind und dass wir wissen müssen, wo wir eingreifen und wo wir da nicht eingreifen.
Klingt fast ein bisschen komisch, die Frage, aber wenn Sie vor Ihren Gemüsebeeten stehen, sehen Sie dann auch sich als Teil eines lebendigen Ganzen?
Ich fange langsam partiell an, dazuzugehören. Und ich sehe auch mittlerweile ein bisschen genauer, was ich tun kann. Nämlich zum Beispiel, dass ich Gemüse anpflanze und dass ich mich darum kümmere. Und ich mache das so ganz bewusst, dass ich denke, ja, da ist so mein Bereich. Und gerade in den Gemüsebeeten, da probiere ich auch ganz viel aus. Also guck mal, welches Pflänzchen dort wachsen kann, welches nicht. Also Brokkoli habe ich zum Beispiel, geht hier nicht besonders gut und andere Sachen gehen besser. Also das ist für mich auch so ein bisschen so ein Experimentierfeld. Da kann ich so entscheiden und so ein bisschen probieren und machen und mal gucken, was dann so passiert.
Die sind auf den zweiten Blick vielleicht das Überraschendste in Ihrem Garten, finde ich, Ihre Gemüsebeete, weil die sehen wirklich ganz anders aus, als Gemüsebeete normalerweise aussehen. Normalerweise ist Beet für Beet für Beet für Beet. Kartoffeln hier, Kohl da, dann kommen vielleicht Frühlingszwiebeln, dann kommen andere Dinge, dann gibt es irgendwie ein kleines Erdbeerbeet, daneben die Himbeersträucher und etc. Bei Ihnen geht das schön bunt durcheinander. Die Erdbeeren mit den Zwiebeln und dem Knoblauch, Knoblauch, haben wir vorhin schon erwähnt. In den Kartoffeln darf das Veilchen sich breit machen. Und der Kohl, der wächst auch irgendwo und überall. Und der gefüllte Mohn, der macht, was er will und taucht mal hier, mal da auf.
Ja, das ist ja das Spannende, dass dieser Garten sich halt immerzu so wandelt. Also ich pflanze die Kartoffeln ein, aber ich weiß halt nicht, was kommt jetzt in diesem Jahr von selber wieder hoch.
Und sie ernten ja auch ganz anders, als normalerweise geerntet wird, so wie ich das zum Beispiel aus den Gärten meiner Kindheit kenne. Wenn man Kohl angepflanzt hat, dann hat man den eben geerntet, dann hat der Kohl seine Schuldigkeit getan, gewissermaßen, und dann hat man den Strunk aus dem Boden entfernt und im nächsten Jahr hat man was Neues gesetzt. Sie machen das nicht, sie lassen den Kohl stehen. Wie ernten Sie denn überhaupt?
Ja, ich habe den Kohlkopf schon geerntet und auch den Grünkohl geerntet. Aber es ist so, dass ich jetzt, so habe ich das früher auch gemacht, im Herbst alles raus aus den Beeten. Die Beete müssen sauber sein. Ich bin dann erst durch diese Umstellung, wurde mir dann gesagt, dass ich diese Kohlstrünke, wenn ich sie abgeerntet habe, ruhig stehen lassen soll, weil es halt gerade über den Winter, und Kohle haben ein mächtiges Wurzelwerk, sehr gut ist. Also weil der Boden möchte halt immer belebt sein und er möchte halt bewachsen sein. Und dann habe ich den Kohl halt stehen lassen. Ja, und dann treibt er halt im Frühjahr wieder aus und dann steht er halt in Blüte und dann bildet er die Samen aus und theoretisch könnte ich halt die Samen ernten. Also so, wie man das früher immer gemacht hat. Auch noch meine Großmutter hat halt von den Bohnen einen Teil zurückbehalten für die Ernte im nächsten Jahr. Und ich mache das jetzt zum Teil auch. Also wenn mir Bohnensorten besonders gut gefallen, dann lasse ich auch ein paar trocknen und lege sie mir zurück.
Und die sehen Sie dann wieder aus im nächsten Jahr?
Ja, die sehe ich dann im nächsten Jahr wieder aus, ja.
Und wie ernten Sie jetzt einen Kohl, ohne ihn ganz rauszuholen aus dem Boden?
Naja, ich kann ihn ja unten abschneiden am Strunk.
Und der bleibt dann drin?
Bleibt drin mit dem Wurzelwerk, ja. Und da, wo der Strunk abgeschnitten worden ist von mir, da bilden sich dann wieder neue kleine Blättchen. Und manchmal, also bei so einem Spitzkohl hatte ich das auch, dass sich dann wieder kleine Spitzkohle bilden. Und also das ist ganz beeindruckend, weil ich vorher gar nicht gewusst hatte, dass ein Kohl sich so weiterentwickelt. Also ich habe eigentlich beim Kohl auch nochmal in so einem größeren Kreislauf, also das Säen und das Heranwachsen, das Ernten und dann dieses Absterben, aber es ist gar kein Absterben, also es ist eine Transformation, es wandelt sich in einen anderen Zustand.
Verändern sich die Pflanzen auch? Werden die irgendwie anders oder robuster? Der Spinat zum Beispiel, den Sie auch stehen lassen im Winter, wie ich aus Ihrem Buch weiß?
Ja, also die Pflanzen verändern sich. Also beim Spinat ist das so, wenn ich den im Herbst abgeerntet habe, lasse ihn stehen, dann treibt er im Frühling wieder aus und die Blätter sind sehr viel robuster und sehr viel härter und haben sehr viel mehr Masse als der erste Spinat, den ich abschneiden kann. Und ansonsten ist so, dass gerade so Büsche, also auch dieser Szechuan-Pfeffer und andere Büsche, die nehmen halt kontinuierlich an Umfang zu. Es ist halt so, wir haben mittlerweile ein Grundstück, was halt auch von der Bodenqualität halt sehr gut ist. Also der Boden ist hier sowieso schon sehr gut, also weil wir hier so dicht an der Nordsee sind. Und dadurch, dass wir hier noch nie Gift gespritzt haben und immer versucht haben, diesen Boden ein Stück weit aufzubauen, also ihm was zurückzugeben und nicht nur zu nehmen, ja, wächst das hier alles sehr schnell und sehr kräftig.
Sie beschreiben diesen Wandel in Ihrem Buch Ein Garten offenbart sich und über eine größere Lebensspanne dann auch in Ihrem neuen Roman Die kleinste, größte Welt, wo die Hauptfigur Greta Erfahrungen macht mit Naturphänomenen, mit Pflanzen, wo es den Garten der Großeltern gibt. Und über den würde ich gerne ein bisschen mit Ihnen sprechen, auch über die Geschichte Ihres Gartens. Das ist nicht der Garten Ihrer Großeltern, wo wir jetzt hier sind, aber der ist unweit von hier gewesen und muss ganz ähnlich ausgesehen haben wie der Garten, den Sie übernommen haben, als Sie 1996 hier dieses Haus erworben haben und aus Berlin wieder zurück ins Rheiderland gezogen sind. Karg nennen Sie diesen Garten.
Ja, es war ein karger Garten. Aber als Kind habe ich das nicht so gewusst. Und ich habe es als Kind auch nicht so wahrgenommen. Ich kannte nichts anderes. Also die meisten Gärten der kleinen Leute hier waren halt sehr karg. Also es wurden Kartoffeln in Reihe und Glied gesetzt. Es fehlte aber so viel an Blumen. Meine Großeltern hatten nicht mal so Blühpflanzen, also nicht mal Tulpen, obwohl es hier so eine Tulpengegend ist. Also es war ein ganz starker Nutzgarten und man war immerzu am Hacken und man hatte so einen gewissen Groll auf das Unkraut und das steckte auch in meinen Großeltern drin. Aber trotzdem war für mich zum Beispiel die Bohnenernte, wie ich das auch in dem Roman beschreibe, oder die Kartoffelernte, waren für mich schon wichtige Erfahrungen. So das, was möglich war an Leben mit Pflanzen, konnte ich da machen.
Das war ein Nutzgarten. die brauchten den ja, um zu überleben, zur Selbstversorgung. Deswegen haben sie Bohnen angepflanzt, um dann die Bohnen an einem Bohnenband aufzuhängen, wie sie es beschreiben. Da trockneten die, dann wurden die eingeweicht, dann wurden die mit Speck serviert, so ein ostfriesisches Nationalgericht, Bohnen mit Speck. Dann wurden sie fermentiert in einem Steinguttopf mit Salz und haltbar gemacht, damit man auch später noch Bohnen hat. Also das war so eine richtige Wirtschaft, um sich zu versorgen, um sich zu ernähren. Man kann es alles an einer Hand abzählen, was in dem Garten ihrer Großmutter steht, lerne ich aus ihren Büchern. 3 Apfelbäume zur Straße hin, 2 Johannisbeersträucher, 1 Stachelbeere, 1 Pflaumenbaum, etwas Petersilie. Das war's, weil man genau das brauchte.
Ja, man hätte ja auch noch alles mögliche andere anpflanzen können, was man vielleicht nicht unbedingt, also man hätte zum Beispiel Hecken anbauen können oder anlegen können mit Hagebutten. Also um ein bisschen was auch für die Vögel zu machen, die haben es ja immer schon schwer gehabt, also in so ausgeräumten Landschaften. Nee, also meine Großeltern waren so erzogen in diesem, dass bestimmte Sachen zu wachsen haben und andere nicht. Also das war ein ganz rigoroses System. Also auch in sich selber hatten sie dieses rigorose System. Und das ist so schade, weil man halt auf so kleinsten Raum ein bisschen was, ich sage jetzt mal, für sich tun könnte.
Für Sie war das eine freie Entscheidung, einen Garten so zu gestalten. Für Ihre Großmutter oder Ihre Großeltern war es keine freie Entscheidung, den Garten zu nutzen. Sie mussten das tun, aber eine Sache verbindet Sie, nehme ich an, dass Sie wahrscheinlich auch mit einer Schüssel durch den Garten gehen und sich überlegen, was Sie kochen.
Ja, also besonders angetan hat es mir, im Frühling Wildpflanzen zu nehmen für Salat. Also durch den Garten zu gehen, durch diese Wiese zu gehen und dann zu gucken, was wächst an Wildpflanzen, was könnte ich für einen Salat nehmen. Also das war für mich auch so ein Prozess. Also ich hatte lange noch immer Salat angepflanzt, also in den Beeten. Plötzlich war es mir dann klar, wieso hole ich eigentlich nicht für einen Salat Dinge aus diesem Garten, also auch Brennnesseln und Löwenzahn und alles, was es dann halt so gibt, weil das ist wahrscheinlich hochwertiger als ein anderer Salat, ein gekaufter oder so und voller Nährstoffe und ich habe ihn ja auch hier. Aber das war auch so ein Schritt, den ich machen musste und wo mir dann auch plötzlich klar war, dass in dem Moment die Natur mir etwas gegeben hat und ich habe halt nichts dafür gemacht und ich habe nichts dafür getan. Also die Natur hat mir quasi diesen Salat geschenkt.
Aber ist das dann nicht vielleicht doch auch wieder anthropozentrisch oder vom Menschen her gedacht? Stehen Sie dann nicht auch wieder irgendwie doch im Mittelpunkt?
Ja, das mag so sein, aber ich bin ja als Ich auch da. Ich kann mich immer wieder ein Stück weit zurücknehmen und beobachten, aber dieses Ich ist schon auch da und es möchte schon auch was sagen und es möchte auch dieses Glücksgefühl haben, dass ich mir dann denken kann oder dass ich mir sage, der Garten hat mir beschenkt. Den Pflanzen dürfte das egal sein. Den Pflanzen ist es sowieso egal, wie ich mich fühle oder wie es mir geht. Aber ich glaube, mir sollte es nicht egal sein, wie es den Pflanzen geht und wie ich zu ihnen stehe. Also die Pflanzen können mir vielleicht mehr geben als ich den Pflanzen.
Sie sind 1996 hierher gekommen, sind hier aufgewachsen im Reiderland, sind mit 18 Jahren weggegangen, weil die kleinste, größte Welt, damals noch nicht die größte, sondern ein bisschen eng war, sind nach Berlin gegangen, sind dort Schriftstellerin geworden, haben sich in der Großstadt mit ganz anderen Themen beschäftigt, die man auch den Titeln ihrer Bücher schon entnehmen kann. Da gibt es zum Beispiel Der Leib der Damen oder das Langzeitprojekt Die Hure H, wo es um den klischeehaften Blick auf den weiblichen Körper geht und wie man ihn ablegt, die auch die ganzen gesellschaftlichen Konstrukte von Geschlechter, Identität und Sex in Frage stellt, ohne weiter in die Tiefe zu gehen. Dann sind sie mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Söhnen 1996 hierher gekommen und schreiben in ihrem Buch den etwas für mich an dieser Stelle überraschenden Satz: gegen alle Vernunft. Aber mit dem Gefühl, die Entscheidung sei richtig. Warum gegen alle Vernunft damals?
Ja, also aufs Land zu ziehen, ohne dort eine Arbeit zu haben oder ohne zu wissen, wovon man dann leben soll, das war schon eine wagemutige Entscheidung. Aber es ist halt wie so oft im Leben, dass man bei manchen Entscheidungen erst im Nachhinein sehen kann, in welche Richtung sie geführt haben. Und das war damals eine recht spontane, auch schnelle Entscheidung, weil dieses Haus zum Verkauf stand und es war sehr billig und dann wollte der Bauer das unbedingt loswerden und es war auch ziemlich runtergekommen. Ja, und dann habe ich wirklich aus dem Bauch heraus gesagt, ja, das machen wir. Und es war ein gewisses Risiko und ja, ich hätte damals nicht gedacht, dass das mal das wird, was es jetzt ist, also mit diesem Garten und mit diesem mich da fühlen. Aber was Sie zu meinen anderen Sachen sagen, auch zu der Huraha. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ein ganz anderes Thema habe. Auch in diesen Sachen ist für mich schon, also was mich schon immer so stark beschäftigt hat, das ist uns als Kulturmenschen. Also wo sind wir Kulturmenschen und gibt es überhaupt noch sowas wie natürliches Wesen oder gibt es noch einen natürlichen Körper? Also mein Schreiben ist sehr vielfältig, aber ich glaube, so als Gesamtüberschrift würde schon passen, es ist eine Auseinandersetzung zwischen Kultur und Natur, also diese uralte Frage, aber die, ich denke, immer wieder neu bearbeitet oder sich immer wieder neu stellt.
Das ist auch einer der eindrücklichsten Aspekte in Ihrem Gartenbuch jetzt, wo es nämlich um die Kultur des Todes und die Natur des Todes geht. Und man kann in Ihrem Garten offenbar viel lernen über Tod und Vergänglichkeit, wenn man sich zum Beispiel einen der ältesten Bäume, hier einen Boskop, einen Apfelbaum, anschaut, der offenbar schon lange ein Loch hatte. Dann war der Stamm irgendwann komplett ausgehöhlt. Man kann mit der Hand hineinfassen und spürt, wie das Holz langsam zur Erde wird, und Sie haben entschieden, diesen Boskop nicht zu fällen. Sie haben auch Pappeln, die hier am Haus stehen, nicht komplett abgeholzt, sondern haben sie 2 Meter hoch stehen lassen und wollten sie eben nicht vorzeitig töten, bevor der Baum selbst sein Ende erreichen würde. Das war natürlich ein Zitat. Warum lassen Sie diese alten, schwachen, kranken Bäume, die Natur des Todes, auf diese Weise in Ihrem Garten stehen?
Das bin ich der Natur schuldig. Also es gibt ein großes Ritual in der Natur und das ist dieser permanente Aufbau und Abbau des organischen Lebens. Daran sind halt Lebewesen beteiligt, Pilze beteiligt, andere Pflanzen. Und das ist etwas, was ich ganz spät erst begriffen habe, dass ich ja dieses langsam Absterben, dass das zur Natur dazugehört und dass ich das bei den Bäumen hier so sinnfällig sehen kann, also wie die langsam zersetzt werden. Und wenn ich halt genau hingucke, dann sehe ich diese ganzen Insektenlöcher und ich kann reinfassen, dann habe ich so Mulm, das ist so eine bestimmte Erde, die dann entsteht im Baum, die ist also sehr hochwertig, weil die Bakterien und andere Lebewesen, also dieses Holz da langsam zersetzen. Und das ist also eine sehr bemerkenswerte Form des Alterns, die ich da wahrnehme, weil sie so unglaublich schön ist. Und das ist halt eine Art von Schönheit, diese langsam absterbenden oder auch schon abgestorbenen Bäume. Ja, das ist eine Art von Schönheit, die wir gar nicht mehr kennen. Die ist uns so fremd. Also wir kennen, oder auch ich kannte, hatte erst meinen Blick viel stärker auf die Bäumchen, die hochkommen, als dass ich diese absterbenden Bäume gesehen habe. Und mittlerweile bin ich sehr froh darum, dass wir so viele im Garten haben. Und sie stehen natürlich sinnbildlich auch für das menschliche Leben.
Was ist schön an dem Altern der Bäume oder auch an dem Absterben der Bäume?
Ja, dass sie sich so stark verändern. Also die Rinde löst sich dann langsam. Man kann halt reingucken. Man sieht, wie die Struktur des Baumes mal gewesen ist, wie sich die Ringe auseinanderziehen. Und man sieht dann, wie manchmal ein Stück abfällt von der Rinde. Und manchmal sehe ich halt auch frisch aufgeworfene kleine Löchlein unten am Stamm und denke, da war irgendwie ein Tier dran. Und also es ist eine ganz eigenartige Art von Schönheit, weil das ist auch ein sehr langsamer Prozess. Also es geht über Jahre, Jahre, Jahre. Wahrscheinlich brauchen manche 20, 30 Jahre, bis sie ganz abgestorben, also bis sie wieder ganz dem Boden hinzugefügt sind, also bis sie sich quasi ganz umgewandelt haben. Und diesen Umwandlungsprozess, und auch wir Menschen wandeln uns ja, den kann ich an diesen Schönheiten besonders gut sehen.
Also es ist eben nicht ein Schlusspunkt. Der Baum stirbt nicht und zack, nach einem kurzen Sterbeprozess alles vorbei. Das geschieht nur, wenn der Mensch eingreift und ihn abholzt. Wenn der Baum darf, wie er will, dann stirbt er langsam ab und wandelt sich immer weiter und durchläuft eigentlich noch viele weitere Schritte. Das ist so eine Art Übergang ins Totenreich im Grunde genommen.
Ja, das ist ein langsamer Übergang, ja. Und ich würde da auch nicht von Totenreich sprechen, weil das ist zu sehr von uns Menschen gedacht. Also ein zum Beispiel, wir haben so einen alten Pflaumenbaum und der ist schon relativ alt und kränkelt auf einer Seite ein bisschen. Und dann waren auf der einen Seite ganz schöne, wunderschöne Pflaumen. Auf der anderen Seite desselben Baumes fingen aber einige Pflaumen an zu schimmeln. Also anscheinend ist der Baum halt krank. Und dann habe ich zu einem der Söhne gemeint, weil dieser Pflaumenbaum auch auf der Südseite steht, sollen wir diesen Pflaumenbaum nicht fällen. Und dann hat er halt mich ganz entgeistert angeguckt und meinte, kannst du denn den Pflaumenbaum hier nicht in Würde altern lassen? Und das war für mich richtig gehend ein Schock. Also, dass mein Sohn mir sagen müsste, wie gehst du eigentlich mit dem Altern um? Lass das doch, lass doch die Pflanze und lass ihr ihren natürlichen Ablauf auch des Absterbens und des Altwerdens und wieder zurückgeführt werden in diese andere organische Substanz.
Aber das sehen wir ja bei Bäumen auch anders. Da sprechen wir ja von Absterben und sprechen von einem langen Prozess. Bei Ihnen im Garten kann man sehen, die Pappeln sind wahrscheinlich vor 20 Jahren ungefähr schon auf 2 Meter Höhe abgesägt worden, nehme ich an.
Vor 30 Jahren, ja.
Und die stehen da noch und die sind immer noch ein großes Fressen für Bakterien und viele Kleinstlebewesen und Insekten, wie die Künstlerin Anne Duque-Jordan mal ein Video genannt hat, in dem sie diesen Prozess dokumentiert, Brackfesten auf Schwedisch, ein großes Fressen für die vielen Tiere. Also der Baum lebt noch oder gibt Leben, stirbt aber gleichzeitig ab. Das ist ein langer Prozess. Bei Menschen ist doch der Sterbeprozess, wie man ihn wahrnimmt, ein kurzer Prozess. Was könnte man lernen von dieser Natur des Todes für die Kultur des Todes oder die Wahrnehmung?
Ja, also ich denke, wir bräuchten wieder einen anderen Umgang mit dem Sterben. Also das stimmt, wie Sie sagten, das Sterben ist bei uns Menschen kürzer und geht sehr viel schneller. Aber man könnte vielleicht ein wenig anders auf das Altern blicken. Also wenn diese sterbenden Bäume im Garten, wenn das solche Schönheiten sind, dann muss es ja auch bei uns Menschen etwas geben, was vielleicht auch im Alter angenehm ist und was das Altern halt auch mit einer bestimmten Wertschätzung ausstattet. Und da denke ich, man könnte eigentlich im Alter so ein bisschen lockerer werden. Und man hat ja nun sehr viel Lebenserfahrung gemacht. Und so könnte man eigentlich im Alter ein bisschen locker lassen und so ein bisschen das, was der Garten auch macht.
Also ein Äquivalent zu finden für die Schönheit der Vergängnis, die Sie bei den absterbenden Bäumen betrachten?
Ja, Äquivalent ist natürlich ein starkes Wort, aber ich denke, dass man, wenn man sich der Natur zuwendet und dem Leben der Bäume und der anderen Pflanzen, dass man schon eine Menge sehen kann, wie diese Kreaturen mit dem Sterben und dem Tod umgehen. Also das ist ja auch bei Pflanzen sehr unterschiedlich. Zum Beispiel eine Bohne, die, wenn sie dann geerntet wurde, die vertrocknet dann ganz schnell, die verschwindet. Also die Blätter werden halt fast wie Pergament und dann sind sie auch bald wieder weg. Also bei denen geht es schnell, bei anderen dauert es lange. Aber sie haben alle so einen bestimmten Modus, in dem sie altern und in dem sie sich verändern. Und da, denke ich, können wir Menschen auch ein bisschen anders damit umgehen, ein bisschen mit Gelassenheit.
Führt mich zum Schluss jetzt zu der Frage, weil Sie so viel beobachten in Ihrem Garten, ob der vielleicht so etwas ist wie ein Labor, wo Sie ganz vieles austesten, das Verhältnis zur Natur insgesamt, vielleicht auch welches Denken Sie selbst verändern können, zu welchem Umbruch Sie in der Lage sind. Ist das so?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja, es ist ein Labor auf mehreren Ebenen. Also diese tatsächlichen, tagtäglichen Erfahrungen mit den Pflanzen, dann diese Abhängigkeit auch von dem Wetter. Also es ist zum Beispiel so, dass diese zunehmend warmen Sommer für die Pflanzen ein Problem werden. Also zum Beispiel die Bohnen, wir hatten vor ein paar Jahren Stangenbohnen und die wachsen halt sehr hoch, so bis zu 1,5 Meter. Und dann war es sehr heiß über viele Wochen und dann konnten wir sie, weil das so ein begrenzter Platz ist, schon noch wässern von unten. Aber was wir nicht mehr konnten, wir konnten die Bohnen nicht mehr schützen vor dieser unglaublichen Sonne. Und die sind dann verbrannt. Also so wie die Apfelbäume dann die Äpfel einen Sonnenbrand bekamen, also man nennt das tatsächlich so, und dann anfingen zu faulen, weil die Sonneneinstrahlung einfach zu stark war. Das sind so Sachen, die ich dann auch merke, wo ich dann auch merke, naja, da können wir halt nichts machen an diesen großen Dingen, aber ich sehe halt sehr deutlich, zu was für Problemen das führt, und dann versuche ich doch zumindest im Garten, wo ich selber bestimmen kann, ein bisschen was zu machen und da versuchen, diesen Umbruch, diese Transformation anzugehen.
Kann man das übertragen, was Sie im Garten machen, auf das große Ganze der Ökologie, für den Umgang mit Natur insgesamt?
Ja, klar. Wir brauchen eine andere Landwirtschaft. Also wir machen die Böden kaputt. Heute Vormittag bin ich rausgegangen und dann roch es wieder mal ganz süßlich. Und das ist also ein Zeichen dafür, dass der Bauer mit seinem Pflanzengift unterwegs ist. Also wenn man diese Böden immerzu mit Giften behandelt, kann natürlich kein lebendiger Organismus entstehen. Und wir müssten halt wieder dahin kommen, dass wir Bäume reinpflanzen, dass wir versuchen, ein bisschen von diesem chemischen Dünger wegzukommen, weil ja die Böden sind so ausgelaugt, da muss man wieder chemischen Dünger hinzugeben. Man könnte da schon eine andere Art von Landwirtschaft machen, aber so schnell geht es nicht. Also so ein Boden, der so depraviert ist, der braucht erstmal 2-3 Jahre mindestens, bis er halt so weit ist, dass man etwas anpflanzen kann, ohne dass man dann Kunstdünger braucht. Die Böden sind ja in der Regel ausgelaugt und das ist eins der ganz großen Probleme, die auf uns zukommen. Also diese schlechte Qualität der Böden, weil alles auf der Erde muss aus dieser winzigen Schicht von Humus wachsen. Und diese Humusschicht wird weltweit, geht immer weiter zurück. Das ist nicht so gut.
Die Humusschicht geht zurück, weil auch gegen die Natur gearbeitet wird in der Landwirtschaft. Wäre das ein Ideal, das Ihr Garten offenbaren könnte? Formelhaft gesagt, nie gegen die Natur?
Ja, also wenn man sich gegen die Natur auflehnt und die Gesetze der Natur nicht beachtet, geht das nicht gut aus für den Menschen. Also wir bauen da unser modernes Babylon und das sehe ich sehr skeptisch. Ja. Also zum Beispiel dieses Wachstum, 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 das ist etwas, es gibt in der Natur sehr viel Wachstum, aber es gibt kein unendliches Wachstum. Also in der Natur gibt es immer diese Zyklen, diese Kreisläufe und ja, das wäre schon gut, wenn wir da ein bisschen wieder zurückkämen. Ich glaube, das würde den Menschen auch ganz gut tun.
Und wenn man es etwas größer denkt, ist Ihr Garten vielleicht ein bisschen ein Kontrapunkt zu dem, was um Sie herum stattfindet, in dieser relativ ausgeräumten Landschaft im Rheiderland, wo viel industrialisierte Landwirtschaft betrieben wird, wo keine einzige Hecke zwischen den Feldern steht. Auch wenn man aus Ihrem Haus heraustritt, kann man fast sagen, so weit das Auge reicht, ein Weizenfeld und noch ein Feld und noch ein Feld. Und aus Sicht der Vögel ist das eine Wüste. Ist Ihr Garten ein Kontrapunkt zu diesem menschengemachten Ausräumen und eigentlich auch natürlich verschwinden lassen von Biodiversität?
Ja, also das ist auf jeden Fall das, was ich versuche. Aber das ist natürlich so eine kleine Enklave, aber das ist halt das, was ich halt so machen kann mit dem Garten, dass ich versuche, hier so ein kleines Refugium zu schaffen, wo ich denke, hier kann ich es ein bisschen anders probieren, als es um mich herum ist.
Sagt die Schriftstellerin Katrin de Vries in SWR Kulturgespräch. Ein Garten offenbart sich, heißt ihr Buch, in dem sie mit der Natur anders handeln und sie deswegen auch anders denken. Irgendwie aus diesem Gartenbuch ist kürzlich ein Roman hervorgegangen mit dem Titel Die kleinste, größte Welt, der auch im Rheiderland in Ostfriesland spielt, wo sie aufgewachsen sind, wo wir hier gesprochen haben. Haben Sie vielen Dank für das schöne Gespräch, Frau de Vries.
Ich danke auch.
Mein Name ist Dietrich Brandt.